Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und dem Blick auf ein politisches Jubiläum. Vor 75 Jahren, im Mai 1949, wurde das deutsche Grundgesetz verabschiedet und im September dann trat der erste deutsche Bundestag zusammen. Und über die wenigen Frauen, die damals zu den 410 Abgeordneten zählten, gibt es jetzt ein Buch mit dem schönen und bezeichnenden Titel »Der nächste Redner ist eine Dame«. Gleich mehr dazu mit zwei Autorinnen des Bandes hier in der Lesart. Herzlich willkommen dazu allerseits. Die Historikerin Nathalie Weiß ist beim Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags beschäftigt. Helene Bukowski ist Schriftstellerin mit mehreren erfolgreichen Romanen. Und beide sind jetzt beteiligt an einem Buch, das jene 38 Frauen vorstellt und würdigt, die vor 75 Jahren im allerersten Deutschen Bundestag als Abgeordnete vertreten waren. Der nächste Redner ist eine Dame, so heißt der Band. Guten Morgen, Helene Bukowski.
Guten Morgen.
Und ebenfalls willkommen bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Nathalie Weiß.
Guten Morgen.
Sie, Frau Weiß, haben dieses Buch verantwortet, ediert, einen ausführlichen einleitenden Essay geschrieben. Dieser Titel nun, das ist ein Satz, der tatsächlich so gesprochen wurde. Am 12. Mai 1950 vom damaligen Bundestagspräsidenten Ernst Köhler. Wer war denn diese Dame, diese Rednerin, die da ans Pult trat?
Das war Annemarie Heiler, eine CDU-Abgeordnete. Und man merkt bei dieser Ankündigung mit diesem Satz, der nächste Redner ist eine Dame, dass es doch eine gewisse Unsicherheit gab im Umgang mit Frauen im Deutschen Bundestag.
In der ersten konstituierenden Sitzung am 7. September 1949 waren unter den 410 Abgeordneten nur 28 Frauen. 10 kamen im Laufe der Legislaturperiode hinzu für verstorbene männliche Abgeordnete. Und diese wurden despektierlich Sarghüpfer genannt. Wenn heute ein Parlamentarier solchen Wort benutzen würde, wäre er wohl sein Mandat los. Wie wurden denn diese ersten Frauen von den Männern gesehen, behandelt? Ist dieser fiese Begriff Sarghüpfer so bezeichnend auch für den Umgang?
Naja, ein bisschen schon. Also erstmal waren sie natürlich eine krasse Minderheit im Bundestag. Sie wurden erstmal gar nicht so richtig gesehen. Sie mussten sich erstmal so ein bisschen sichtbar machen. Und überhaupt auch wurden sie oft nicht ernst genommen. Also man merkt es einfach, dass der Geräuschpegel immer ansteigt, wenn Frauen ans Rednerpult getreten sind. Ist übrigens manchmal heute immer noch so. Und auch viele Beiträge, wenn es um Familie oder Ehe ging, wurden auch teilweise lächerlich gemacht.
Bei Empfängen wurden sie nicht eingeladen, habe ich sogar gelesen. Ist ja unglaublich.
Das galt als unsittlich, wenn Frauen alleine abends irgendwo auftauchten.
Was konnten diese Frauen nun einbringen in diesen ersten Bundestag an Themen und Ideen?
Na, sie haben eine ganze Menge eingebracht. Erstmal überhaupt eine andere Perspektive auf alle möglichen Themen. Aber sie haben natürlich auch ein paar Themen vorangebracht, die vielleicht sonst nicht so im Fokus gestanden hätten. Zum Beispiel wurde das Mutterschutzgesetz verändert. Es wurde natürlich auch, was ganz wichtig war, waren die Auseinandersetzungen um das neue Familienrechtsgesetz und um das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz, weil ja mit dem Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, viele, viele Regelungen im BGB hinfällig wurden.
Jene Annemarie Heiler wird wie alle 38 Frauen nun im Buch porträtiert von Autorinnen und Autoren des Wissenschaftlichen Dienstes. 5 größere biografische Essays haben 5 prominente Schriftstellerinnen beigesteuert. Julia Frank ist dabei, Theresa Mora, Juli C., Shelley Kupferberg, unsere Kollegin und auch Sie, Helene Bukowski. Sie haben über Friederike Mulert, eine FDP-Abgeordnete, geschrieben. Wer war sie denn?
Friederike Mulert, das war ganz interessant. Also erstmal Nathalie Weiß auch nochmal Dankeschön, dass ich überhaupt über sie schreiben durfte, weil sie haben sie mir ja präsentiert und der erste Fakt, der ja nicht so interessant war, war, dass sie als Tochter eines Kapitäns aufgewachsen ist und halt wirklich dort mit ihm auch als Kind diese See bereist hat. Er hat sie mit auf die Schiffe genommen, er hat ihr Europa gezeigt. Dann hat sie überlegt, also er hat sie auch ermutigt, zu Abitur zu machen, dann zu studieren. Sie hätte fast Mathematik studiert, hat sich dann doch für Medizin entschieden, war also Ärztin und dann ist sie in den Bundestag gekommen.
Ich meine, es ist ein literarischer Essay, Sie fühlen sich ein in diese Vita, sprechen Friederike Mulert direkt an. Wie war das denn für Sie, Frau Bukowski, aus den Fakten dieses Lebenswegs und der parlamentarischen Zeit, ja doch so eine Art fiktives Porträt zu machen?
Es hat mir großen Spaß gemacht. Also ich fand vor allem diesen Rechercheprozess sehr spannend. Ich bin nämlich an die Tagebücher von Martin Mulat, also dem Mann von Friederike, gekommen. Der Enkel und Sohn haben mir die gegeben. Die haben die zum Glück schon von der Handschrift ins Digitale übertragen. Also es war leicht zu lesen, aber es waren trotzdem 600 Seiten. Dann gab es natürlich die ganzen Reden, die von ihr da sind oder andere Dokumente. Und ich habe halt auch mit dem Enkel und dem Sohn ausführliche Gespräche geführt. Und dieser ganze Prozess hat sie mir auch auf eine Art sehr nahe gebracht. Ich fand dann natürlich aber interessant, dass in den Tagebüchern Martin, der Mann, über sie schreibt und in meinem Text ich natürlich gern mit ihr gesprochen habe, also wirklich ihre Perspektive und ihr Leben erzählen wollte. Und ich glaube, durch diese intensive Recherche hatte ich auch das Gefühl, genau, ich kann mich eigentlich so direkt an sie wenden, weil sie mir auf eine Art vertraut geworden ist.
Wenn der Text von Lene Bukowski, Frau Weiß, war mit den vier anderen Essays so ein Experiment, wie sie in der Einleitung schreiben. Wie ich finde, ist es wunderbar gelungen. Sie wollten jetzt nicht nur objektive Porträts haben, sondern diesen entschiedenen literarischen Ansatz. Wie war denn hier die Zusammenarbeit mit den Autorinnen? Waren die alle gleich Feuer und Flamme? Frau Bukowski hat sich eben gerade noch mal bedankt.
Ja, tatsächlich war das ein großes Experiment für uns. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass der Bundestag Schriftstellerinnen einlädt, so etwas zu machen. Es war so ein bisschen Politik meets Literatur. Und wir alle waren ganz erstaunt, wie einfach und offen und angenehm das so lief und dass sich das tatsächlich auch gegenseitig sehr befruchtet hat. Also wir hatten auch das Gefühl, dass es für uns, dass es uns gut tut, mal so eine literarische Perspektive auf so ein Politikerleben zu haben.
Kommen wir aber vielleicht auch nochmal auf wirklich dürre und beklemmende Fakten dieser Zeit. Man darf ja nicht vergessen, wie es im Jahr 1949 in Deutschland aussah. Es war immer noch weithin zerstörtes Land, Millionen Tote, Millionen Flüchtlinge, ökonomisch völlig am Boden. Wie hat denn diese gesellschaftliche Situation die parlamentarischen Frauen eigentlich beeinflusst, geprägt in ihrem politischen Denken? Die hatten ja auch ja alle traumatische Erfahrung.
Sie hatten einfach 12 Jahre Diktatur hinter sich und den Krieg und hatten eigentlich im Alltag eigentlich alles alleine gewuppt die letzten Jahre. Sie haben das Geld verdient, sie haben die Familie versorgt und deswegen war nach dem Krieg eigentlich so eine Stimmung unter den Frauen, das Leben hat sich geändert, das ganze Land hat sich geändert, wir haben eine ganz andere Stellung und im Parlamentarischen Rat, wo das Grundgesetz debattiert wurde und entworfen wurde, da waren auch 4 Frauen unter den 65 Mitgliedern und da gab es eine Frau, Elisabeth Selbert, die diesen Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt eingebracht hat und da gab es großen Widerstand dagegen und sie hat irgendwann mal gesagt, ich war total überrascht über diesen Widerstand, weil ich hatte eigentlich längst gedacht, wir haben uns doch verändert, die Frauen haben eine ganz andere Stellung jetzt, wir können sehr viel selbstbewusster auftreten und sie waren, glaube ich, vor allen Dingen die organisierten politischen Frauen waren überrascht darüber, wie sehr sie zurückgedrängt wurden.
Und man darf auch noch nicht vergessen, dass die alten Gesetze immer noch herrschten, die den Mann juristisch legitimiert zum Herrscher machten. Also Männer konnten ihren Ehefrauen verbieten, einen Beruf zu ergreifen, ein Bankkonto zu eröffnen, Auto zu fahren, jetzt um nur 3 Beispiele zu nennen. Im Grunde standen ja auch die 38 weiblichen Abgeordneten unter solchem Diktat. Konnten sie denn auch in ihrer persönlichen und ihrer politischen Arbeit im Parlament etwas dagegen bewirken?
Also viele von diesen Frauen waren wirklich sehr selbstbewusste und sehr selbstbestimmte Frauen. Die Hälfte von ihnen war verheiratet, die andere Hälfte ungefähr nicht. Sie hatten schon diesen Anspruch an sich und auch an das Parlament, dass sich jetzt was verändert. Aber sie bissen oft auf Granit. Und deswegen, was diese Frauen wirklich auszeichnet, ist, dass sie es gelernt haben, wirklich dicke Bretter zu bohren.
Also ich muss sagen, ich bin ja schon älteres Semester. Ich habe noch mitgekriegt mit meinen Eltern sozusagen diese alten Verhältnisse. Mein Vater hat auch meiner Mutter verboten zu arbeiten oder so. Bin damit halt aufgewachsen. Und gleichzeitig, wenn man diesen Band liest, denkt man, Gottes Willen, diese 40er, 50er Jahre, die waren geschlechtermäßig eine Steinzeit. Ich habe mich gefragt, Frau Bukowski, Sie sind jetzt gerade mal Anfang 30. Ja? Wie ist Ihnen denn das vorgekommen, wenn Sie auch die Tage, Sie auch die Dokumente gelesen haben, dass Frauen in dieser Form ja wirklich Menschen zweiter Klasse waren?
Ja, natürlich erschreckend, also dann auch zu lesen, dass Friederike Muller zum Beispiel die Erlaubnis ihres Mannes brauchte, um diesen Führerschein zu machen, lange auch keine Zulassung als Ärztin erhielt, weil halt ihr Mann ja der Arzt war und sie könne ihm ja zuarbeiten. Aber andererseits fand ich es auch interessant zu sehen, zum Beispiel, dass Friederike Muller 1930 an einer Tagung teilgenommen hat, deutscher Ärztinnen, die sich mit den Schwangerschaftsabbruchparagraphen 218 auseinandergesetzt haben, also schon in den 30ern eine sehr wohl fruchtbare Diskussion dort geführt wurde und das dann durch den Nationalsozialismus ja völlig wieder zurückgedrängt wurde. Also es gab eigentlich schon auch Entwicklungen, die positiv waren, die dann aber völlig zerstört waren. Und das finde ich auch immer wieder besonders, so zurückzugucken und zu überlegen, okay, es wurden schon viele Kämpfe gekämpft und anscheinend reicht es oft nicht und wir müssen sie vielleicht immer wieder auch kämpfen und manches Schlimmes kehrt auch zurück.
Wenn ihr gemeinsamer Band wird nun eingeleitet mit dem Grußwort von Bärbel Baas, der aktuellen Bundestagspräsidentin, hätten sich die Herren von damals kaum vorstellen können. Man könnte ja jetzt sagen, Frau Weiß, Frau Bukowski, ja, es war ein steiniger, aber doch immer ein Weg aufwärts hin eigentlich zur völligen parlamentarischen Gleichberechtigung mittlerweile. Was meinen Sie?
Also, ja, man kann schon sagen, es ist auf jeden Fall ein Weg gewesen, der zu mehr Partizipation, zu mehr Gleichheit, zu mehr Freiheit führt. Aber es waren oft zwei Schritte vor, einer zurück und manchmal drei Schritte vor, vier Schritte zurück. Mhm. Also es ist ein wirklich, und auch heute noch ist es ein steiniger Weg. Auch heute noch werden Parlamentarierinnen zum Beispiel im Internet ganz anders angegriffen als Männer. Und das schreckt auch viele ab, sich in der Politik zu engagieren.
Also man hat beim Lesen wirklich, bekommt man wirklich diesen Respekt vor diesen Frauen, was sie geleistet haben, aber eben auch gleich Respekt vor dieser allgemeinen Arbeit am Parlamentarismus. Ist es Ihnen auch so gegangen, Frau Bukowski?
Auf jeden Fall. Also das finde ich dann aber auch immer schön als Autorin, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und zu merken, man lernt total viel. Also stimme ich zu.
Der nächste Redner ist eine Dame, die Frauen im ersten Deutschen Bundestag. So heißt der Band, der vom Deutschen Bundestag herausgegeben wurde, unter der Federführung von Nathalie Weiß, erschien jetzt im Christoph-Links-Verlag mit 256 Seiten für 25 €. Helene Bukowski gehört zu den Autorinnen des Bandes. Vielen Dank Ihnen beiden, Frau Bukowski, Frau Weiß, für Ihren Besuch hier am Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Und morgen feiern wir den erwähnten ersten politischen Geburtstag, 75 Jahre Grundgesetz, in einer Spezialausgabe unserer politischen Lesart am Samstag mit einer ganzen Reihe von Büchern rund um dieses Jubiläum. Die Leute denken, eine halbe Minute, das ist doch nicht viel. Aber wenn dann einer mit einem Messer zu dir kommt, sind 27 Sekunden lang. Das hat Salman Rushdie am Montag in Hamburg gesagt, über diese Sekunden, als ein Attentäter ihn vor knapp 2 Jahren attackierte und schwerst verletzte. Über diesen Angriff auf sein Leben hat Salman Rushdie das Buch Knife, Messer, geschrieben. Und daraus hat er in Hamburg auch gelesen, auf einer geheim gehaltenen Veranstaltung. Der einzige öffentliche Auftritt nun während seiner Deutschlandreise, der fand gestern Abend in Berlin statt, im Deutschen Theater. Nadine Kreuzhaler war für uns dort.
Sir Salman Rushdie.
Salman Rushdie wird am Deutschen Theater begrüßt wie ein Popstar. Der Friedenspreisträger und Autor von mittlerweile 22 Büchern ist zurück, back on stage.
Thank you. I'm very glad to be here.
Eine Bühne war auch der Ort, an dem im August vor 2 Jahren der Mordanschlag auf ihn passierte. Bei einer Veranstaltung mit Rushdie im Bundesstaat New York löst sich ein damals 24-jähriger US-Amerikaner aus dem Publikum, stürzt auf den Schriftsteller zu und sticht auf ihn ein. 27 Sekunden lang, eine halbe Minute nur, in der der Täter jedoch erheblichen Schaden anrichtet. Rushdie verliert sein rechtes Auge und fast auch sein Leben. Aber nach all dem sieht der 76-Jährige keinen Grund, nun die Öffentlichkeit zu meiden, sich etwa zu verstecken. Im Gegenteil, er sucht das große Publikum. Als mein Roman Victory City vor einem Jahr erschien, sagt er, war ich nicht in der Verfassung für irgendetwas und wurde der großen Freude beraubt, die ich jedes Mal empfinde, wenn ich meine Leserinnen und Leser treffen kann. Als Autor hockt man ja so oft allein in seinem Kämmerchen. Diesmal wollte ich mir diese Freude nicht nehmen lassen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dafür an diesem Abend hoch. Am Einlass gab es Taschen- und Ausweiskontrollen. Security ist sichtbar überall im Foyer und im Saal postiert. Aber es wird viel gelacht bei dieser Buchpremiere. Sie wirkt wie ein Befreiungsschlag für Salman Rushdie und führt das weiter, was mit dem Schreiben des Buches anfing. Das Attentat zu verarbeiten und gleichzeitig die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Wörter und Sprache sind dabei seine Waffe, sein Messer, um zurückzuschlagen, sagt Salman Rushdie.
And so I thought, this is the weapon I can use to fight back with. And so it becomes, in a way, becomes my knife. If you're in a knife fight, you should have a knife.
Im Publikum, gleich in der ersten Reihe, sitzt Rushdies Ehefrau, die 30 Jahre jüngere Schriftstellerin Rachel Eliza Griffiths. Knife erzählt auch die Liebesgeschichte der beiden. Eine Passage, vorgelesen von Schauspieler Ulrich Mattes, verrät, wie sie sich auf einer Party kennenlernten, auf die der Autor eigentlich erst gar nicht wollte.
Eliza war der erste Mensch, den ich auf der Party sah, und danach habe ich niemanden mehr wahrgenommen.
Nahbar, schlagfertig und humorvoll präsentiert Salman Rushdie sich dem Publikum bei der Buchpremiere in Berlin. Das ist beeindruckt.
Für mich ist die Persönlichkeit von ihm das Besondere und der tiefe Humor, den er die ganze Zeit mit sich trägt.
Als er reingekommen ist, sind mir ein paar Tränen gekommen, ihn dann halt wirklich in echt zu sehen. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich.
Es hätte auch alles anders kommen können. Daran erinnert dieser Abend auch.
Thank you. Thank you all.
Salman Rushdie gestern Abend in Berlin. Sein Buch The Knife haben wir selbstverständlich längst besprochen. Es ist auf Deutsch bei Penguin Random House erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir von weltliterarischen Gesängen, die so klingen. Des Menschen erste Schuld, die Frucht des Baumes des Untersagten, deren Gift gekost, Tod in die Welt gebracht. Das sind die ersten Zeilen von Paradise Lost, ein lyrisches Epos aus dem 17. Jahrhundert vom Engländer John Milton. Es ist einer der berühmtesten Klassiker Großbritanniens mit weltweiter Ausstrahlung auf alle europäischen Literaturen, ebenso machtvoll verbreitet in der heutigen Populär-Fantasy-Kultur. Das Buch ist vielfach ins Deutsche übersetzt worden, quer durch die Jahrhunderte, und jetzt gibt es doch tatsächlich eine neue deutsche Ausgabe, John Milton, Paradies verloren. Unser klassisch britischer Experte dafür ist Hans von Trotha. Ich grüße dich.
Hallo.
Fangen wir mit dem Autor an, Hans. Wer war dieser John Milton? 1608 geboren, als er sein Epos schrieb, war es 1667, da war er eigentlich schon im Ruhestand. Was hat er sein Leben lang gemacht?
Ja, er ist in ein eminent literarisches Jahrhundert hineingeboren und da auch schnell zum Literaten geworden, hat studiert und ist bekannt geworden mit verschiedenen Essays und anderen Publikationen, insbesondere über Zensur. Sein großes Thema war immer die Freiheit. Er hat gegen die Könige, gegen die Kirchen geschrieben, und dafür war es eine gute Zeit, weil der König gestürzt wurde, der wurde ja auch geköpft, und es war dieses protestantische Regime, und in dem kam er auch zu Amt und Würden als ein großer Erklärer der Welt. Dann kam der König aber zurück, und das war das Ende der Karriere. Er ist im Gefängnis gelandet, sein Haus brannte ab beim großen Brand, seine Frau ist gestorben und er ist blind geworden in der Zwischenzeit. Und das ist die Phase, in der er dann sozusagen im Ruhestand war. Und er hatte immer vor, ein ganz großes Epos zu schreiben, und zwar über den großen englischen Nationalhelden King Arthur. Nach den ganzen Erfahrungen und auch der Restauration hat er dieses Projekt umgewidmet in das Thema Paradise Lost, wobei das verlorene Paradies auch die verlorene Publikationsfreiheit ist.
Und worum geht es denn nun darin? Es ist eine biblische Geschichte, ne?
Falsche Frage, nächste Frage. Die Frage ist, worum geht es hier nicht? Es ist nicht nur eine biblische Geschichte, sondern es sind eigentlich alle großen biblischen Geschichten, aber auch alle antiken mythischen Geschichten. Mhm. Und es sind die politischen Geschichten seiner Zeit. Also es ist so ein multilagige, gewaltige mythische Erzählung. Deswegen ist sie auch so zeitlos gültig, weil diese Bilder so stark sind. Und er fängt nicht etwa mit dem Sündenfall im Paradies an, sondern er fängt damit an, wie Satan in der Hölle sagt: Mensch, lasst uns mal zusammenkommen. Ich habe gehört, die wollen da oben ein Paradies gründen. Das wäre doch für uns ein Anlass, da nochmal reinzugrätschen. Und diese Bilder, wie die mit ihren Flügeln dann klatschen, wenn diese Tausende von Teufeln, und das sind Bilder, die bis heute bleiben, und erst ganz am Schluss kommt dann das Paradies und kommt dann auch die Vertreibung aus dem Paradies, die erstaunlich positiv dann endet, aber bis dahin sind viele, viele, viele englische Verse gewaltiger Kämpfe.
Was hat denn dieses Langgedicht dann aber so berühmt gemacht? Ich meine, was ist daran so sensationell gewesen in seiner Zeit? Waren es diese Bilder, der Stoff, die Durchführung?
Ich nehme mal an, oder damals ist es wirklich auch als sehr aktuelles Buch gelesen worden. Im 18. Jahrhundert hat es mehr Auflagen gehabt in England als Shakespeare. Also das war wirklich, das wurde als augenöffnende Erklärung der Welt, aber eben auch mit Rückbezug auf die Antike und natürlich auch auf die Bibel. Und es ist auch ein Buch, das zeigt, wie man Mythen umdeuten kann, anwenden kann, wie fluid die im Grunde genommen sind und die Deutungskraft der starken Bilder.
Ich habe es vorhin gesagt, es gab zig Übersetzungen. Jetzt eine neue. Rolf Schönlau ist der neue Übersetzer, er ist aber auch Erzähler. Wie muss man sich denn diese Ausgabe jetzt vorstellen? Ja,
für diese Ausgabe gibt es ein historisches Vorbild. Der große Italo Calvino hat 1970 den Orlando Furioso, den rasenden Roland, für die Italiener nacherzählt und kommentiert und erklärt und an seinen Highlights in einer zeitgenössischen Übersetzung neu übersetzt, weil das kein Mensch mehr gelesen hat. Und das ist das Vorbild jetzt für Rolf Schönlau, um für uns als Dienst an uns Leserinnen und Lesern brillant zu erklären, worin der Reiz dieses Buchs liegt, es locker, schnell zu erzählen und an den Highlights neu zu übersetzen. Das ist ganz fantastisch, weil es uns nicht nur diese wunderbaren Bilder und Stellen nahebringt, sondern tatsächlich auch die Hintergründe und diese wahnsinnige raffinierte literarische Technik von John Milton erklärt. Also das ist wirklich sehr bewundernswert. Und wer weiß, vielleicht guckt der eine oder die andere am Ende auch noch ins Original. Ich kann nur sagen, es lohnt sich.
Ich meine, es sind 12 Gesänge an die 10.000 Verse, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, Hans, erzählt Rolf Schönlau die Story und kommt dann immer so zu bestimmten tollen Stellen. In dem Zusammenhang ist mir mal eine Geschichte eingefallen. Hier an dieser Stelle im Deutschlandfunk Kultur hat mal ein hochverdienter Anglistikprofessor Shakespeare-Kenner mal preisgegeben, dass er nie in seinem langen Berufsleben und Karrierenleben Miltons Fortsetzung gelesen hätte. Paradise Regained, das wiedergewonnene Paradies. Das sei so langweilig und so unlesbar. Wie ist das für uns heutige Laien, wenn wir diese, du sagst es selber, diese tolle Sprache, jambischer Blankvers habe ich gelesen. Liest man das heute noch mit Gewinn?
Da ist es mit Paradise Regained ist interessant. Also tatsächlich war dieser wahnsinnige Erfolg, das war also gleich, es ist nicht eins von diesen Büchern, die sich langsam durchsetzen musste, sondern das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann hat er tatsächlich diese Fortsetzung geschrieben und die galt damals schon als wahnsinnig. Also es gab damals schon eine Kritik, die sagte, irgendwie den göttlichen Milton hat die Sprache verlassen. Also das ist ein gehört zu den ganz ungelesenen Werken. Dieses hier gehört zu den vielgelesenen, aber sehr viel mehr zitierten als gelesenen. Es ist tatsächlich, ich sage bei solchen Büchern immer, es gibt nur ein Mittel, sich denen wirklich zu nähern. Langsam laut lesen, auch wenn man sich blöd vorkommt, weil wir viel zu schnell lesen, um das zu hören. Wenn man das laut liest, kriegt man mit, welche Sprache das ist und was da passiert und wie die in Kriegen mit ganzen Gebirgen und Bäumen aufeinander rumdreschen und das Schießpulver erfinden. Der Teufel erfindet in der Schlacht das Schießpulver und schießt auf die Engel und die wundern sich. Das sind Bilder, die sind wirklich zeitlos. Und wie gesagt, die ganze Fantasy-Literatur und die ganze Spiele-Literatur und die ganzen großen Filme gehen darauf zurück.
Dankeschön. Hans von Rother über diesen Klassiker. John Milton, Paradies verloren, jetzt in einer neuen deutschen Übersetzung und Erzählung von Rolf Schönlau, der den Text ja kommentiert, erschienen in der Friedenauer Presse. 310 Seiten, kostet 28 Euro. Mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Nele Lenkfeld und ich lese gerade die Harry Dresden Serie von Jim Butcher. Die Serie ist eine Urban Fantasy Serie, die spielt im US-amerikanischen Chicago, im heutigen Chicago. Und sie handelt von dem Berufsmagier Harry Dresden, der in unserer realen Welt sowohl als auch in der Fantasiewelt der Elfen, Magier, Feen und Vampire Fälle löst. Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen an die Serie rangegangen. Ich habe das Buch von meiner kleinen Schwester empfohlen bekommen, die absolut begeisterter Harry Dresden-Fan ist. Am Anfang waren die Beschreibungen der Damen mir ein bisschen zu sexistisch. Aber die Buchreihe ist in den letzten 15 Jahren gut gealtert und man merkt am Schreibstil, dass auch aktuelle Themen mit eingebunden werden. Und die Serie überrascht jedes Mal neu. Doch definitiv zu empfehlen, ja. Man kriegt nicht genug.
Aus Erbach im hessischen Odenwald kamen dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und zum guten Schluss empfiehlt uns Lene Langfeld die Sturmnacht, den ersten Teil der 17-bändigen Fantasy-Reihe Die dunklen Fälle des Harry Dresden vom US-Amerikaner Jim Butcher. Auf Deutsch im Blanc Valais Verlag erschienen und Die Sturmnacht gibt es als Taschenbuch mit 416 Seiten und 12 Euro kostet sie. Jedes Jahr vergibt das Berliner Haus der Kultur in der Welt seinen internationalen Literaturpreis. Man schaut immer mit besonderem Interesse drauf und ist gespannt, weil hier neue fremdsprachige Literatur mit ihrer Übersetzung zugleich geehrt wird. Viele interessante Namen und Werke sind so bekannt geworden. In diesem Jahr ist die Atmosphäre ungleich angespannt, vielleicht sogar vergiftet. Denn in der letzten Woche haben die beiden diesjährigen Jurorinnen Ronja Othmann und Juliane Liebert, beide Schriftstellerinnen, heftige Kritik geübt. In der Hamburger Zeit veröffentlicht, werfen sie der Kritik der Jury vor und gleichzeitig auch dem Haus der Kulturen der Welt, dass die Kriterien der Vergabe missachtet, gar verraten worden seien. Nicht die literarische Qualität der jeweiligen Texte sei ausschlaggebend gewesen. Eine viel größere Rolle hätten Herkunft und Hautfarbe gespielt. Identitätspolitik statt objektive Literaturkritik also. Wir haben hier in der Lesart schon darüber berichtet. Jetzt wollen wir den Fall und auch die interessanten Reaktionen mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger besprechen. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Heute lesen wir in der FAZ vom Literaturressortleiter Andreas Platthaus höchst selbst, dass nicht die von den Autorinnen geschilderte Situation der Preisvergabe skandalös sei, ja, sondern die Tatsache, dass Ronja Othmann und Juliane Liebert öffentlich darüber geschrieben hätten, das sei ein Tabubruch, sowas macht man nicht als Mitglied einer Jury. Sehen Sie das auch so?
Ja, der Fall hat schon mehrere Aspekte und ein Aspekt davon ist schon, dass es natürlich ein Tabu ist, aus der Jury interne auszuplaudern. Das ist hier der Fall und dann ist es natürlich so eine Debattendiskussion, wo man natürlich immer Wellen schlägt. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die beiden Autorinnen da etwas benennen, was ein wirkliches Problem ist und ich hoffe, dass dieser Artikel durchaus produktiv sein könnte.
Also sind die Vorwürfe, so wie sie formuliert werden, Ihrer Meinung nach triftig? Also man glaubt den Autorinnen ja schon, dass die Diskussionen so abliefen. Ich meine, warum sollten sie das erfinden oder lügen oder schönreden? Beispiel, zum Beispiel eine französische Autorin sei von der Shortlist geflogen, ja, weil sie weiß war.
Ja, also ich glaube tatsächlich, was die Autorinnen da ausplaudern aus der Jury-Diskussion, dass die Diskussionen so ablaufen. Das ist ja in den letzten Jahren durchaus spürbar. Gerade man redet immer über Identitätspolitik, um die wichtigen aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Und dass sich das auf die Literatur überträgt, das ist ganz eindeutig. Und es ist eine Diskussion, die immer wiederkehrt. Also was hat Literatur mit Politik zu tun? Ist Literatur eine eigenständige Kunstform? Und das war 1968 so, als der Tod der bürgerlichen Literatur ausgerufen wurde. Und bei Günter Grass hat man, das ist ein interessanter Fall, der hat am Anfang wunderbare anarchische Bücher geschrieben und plötzlich, als er sich für die SPD politisch einsetzte, wurden seine Texte dann auch Übersetzungen von Leitartikeln. Und das ist immer ein literarisches Problem. Und heute ist dieses Problem, dass Literatur instrumentalisiert werden kann durch scheinbar politische Debatten, wobei ich das Gefühl habe, das ist gar nicht so politisch, das ist eher eine moralische Empörung und das Eintreten für minoritäre Interessen, für Partikularinteressen kann gesamtgesellschaftlich, darüber wird ja auch häufig diskutiert, schon auch negative Effekte haben.
Weil das Resultat dieser Kritik nun ist ja praktisch, dass die Literatur jetzt baden geht im Zuge um dieser Debatten um Diversität und Identität. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen, ja, irgendwie arg naiv für meine Begriffe, hier so die reine Literatur aufs Podest zu heben. Ich meine, Sie haben das jetzt auch schon entwickelt. In jeder Jury, bei allen Literaturpreisen wird doch auch immer berücksichtigt, wer über was schreibt. Und da spielen Herkunft, kulturelle Prägungen doch immer eine Rolle.
Natürlich, jede Jury stellt sich vor gewisse Probleme, wie man Inhalt und Form miteinander in Einklang bringt. Das Problem liegt hier aber schon ein bisschen tiefer. Und das ist zu sehen in einem Satz, der zitiert wird von einem Juror letztes Jahr. Sorry, ich liebe Literatur, aber Politik ist wichtiger. Und darüber kann man wirklich heftig streiten. Also meiner Meinung nach sollte so jemand nicht in eine Literaturjury berufen werden, weil Literatur funktioniert anders. Literatur ist keine Übersetzung von politischen Diskursen, sondern sie stößt in Leerstellen vor. Sie wirkt nicht direkt politisch, sondern indirekt, indem sie Dinge benennt, die journalistisch nicht benannt werden können. Und da wird es zum Problem. Und es mir ist sehr in Erinnerung, wie die Vorsitzende der Jury des Leipziger Buchpreises in diesem Frühjahr sagte, es geht nicht um die besten Bücher. Und das finde ich einen Satz, der eigentlich für eine Literaturjury skandalös ist. Hier ist das Wort skandalös vielleicht angebracht, obwohl man da vorsichtig sein sollte. Aber natürlich muss es in einer Literaturjury um die besten Bücher gehen und nicht um die Bücher, die am besten Diskurse vorantreiben.
Man könnte sich ja ein so ein neues Prinzip vorstellen, wie es schon in der Wirtschaft hier und da gehandhabt wird. Bewerbungen werden rein anonym gemacht, also nur anhand von Leistungskriterien. Kein Name, kein Geschlecht, keine Herkunft. Und die, die darüber entscheiden müssen, wissen also nicht, von wem es kommt. Manuskripte würden so eingereicht, kein Name drauf. Ja, allein der reine Text zählt.
Das klingt sehr schön, wäre ich natürlich dafür, aber ich glaube, das ist in der Praxis so nicht durchzuführen. Man weiß natürlich, man kennt Autoren an der Schreibweise, die Bücher sind in der Diskussion, man kennt die Bücher. Also
Steckt's durch.
Es müsste schon ein Bewusstsein dafür geben, dass Literatur eine eigene Kunstform ist und nicht einfach nur eine Fortsetzung von Journalismus. Das ist im Moment, glaube ich, eine wichtige Diskussion.
Der Fall Internationaler Literaturpreis. Die Vorwürfe, die Debatte, das war Helmut Böttiger. Vielen Dank Ihnen. Heute Abend gibt es wie immer freitags unser Literaturfeature und ab 19:30 lassen wir uns dort deutsch-jüdische Familiengeschichten erzählen. Von drei Schriftstellerinnen und Schriftstellern der inzwischen dritten Generation, die sich mit dem Trauma der Shoah auseinandersetzt. Hier ein Auszug mit der Stimme zunächst der Autorin Dana Suffrin.
Die LMU München war damals noch weniger divers als heute. Das waren wirklich nur in Deutschland geborene Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und reihum haben sie dann ihre Geschichten erzählt und ohne Übertreibung. Das waren halt 30 Geschichten, in denen irgendeine Oma oder irgendein Opa in den Widerstand gegangen sind. Die meisten reden gerne über den Nationalsozialismus, aber nicht sofern die eigenen Großeltern davon betroffen sind. Und ich finde schon, dass diese Erfahrung leider was Trennendes hat.
Opa war kein Nazi, heißt eine bekannte Studie. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die dritte Generation nach der Shoah zwar viel über Judenvernichtung und Faschismus weiß, ihr Wissen aber in der eigenen Familie nicht verankern kann, weil über Verstrickungen und Täterschaft geschwiegen wurde und weiterhin geschwiegen wird.
Niemand möchte, dass die eigenen Eltern Nazis waren. Das will man nicht. Ich habe ja selber eine deutsche Familie. Ich weiß genau, wie es totgeschwiegen wird. Ich weiß genau, wie gedruckst wird. Ich weiß genau, wie sich Dinge schön geredet werden. Es wird auch immer nur gesagt, Krieg ist einfach das Schlimmste. Es wird nie gesagt, das Schlimmste waren die Nazis, das Schlimmste war der Antisemitismus.
Das heißt jetzt gar nicht, dass ich sage, diese dritte Nazi-Generation ist ganz anders als ich. Aber es ist trotzdem irgendwie so, dass man, glaube ich, anders aufwächst. Naja, ganz einfach, wenn man jeden Tag einfach gezwungen ist, an den Holocaust zu denken. Und die sind das eben nicht. Ich glaube, das nimmt einem irgendwie schon ein Stück Unbeschwertheit, wenn man so möchte.
Stimmen aus unserem Feature, der gerettete Rest deutsch-jüdische Familiengeschichten. Heute Abend ausführlich zu hören in der Literatur um 19:30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.